Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Nikolaikirche und zu Hause, ich wünsche Ihnen, auch wenn das Jahr schon 23 Tage alt ist, ein gesegnetes Jahr 2022. Denn mir fiel gerade auf, ich stehe zum ersten Mal hier in diesem Jahr durch Dienste in anderen Gemeinden und durch besondere Gottesdienste. Und ich tue das mit der wunderbaren Jahreslosung, Ihnen ein gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Jesus sagt, kein Pastor, keine Kirche, sondern Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt für das ganze Jahr und es gilt für diesen Moment. Und ich lade zu Beginn der Predigt ein, noch einmal das bewusst wahrzunehmen. Wir kommen jetzt zu ihm und lasst uns einen Augenblick stille halten. Jesus, wir danken dir für dieses Versprechen, dass wenn wir jetzt kommen, wir direkt bei dir auch landen, bei dir sind, der du alles Leben gibst in voller Genüge. Wir öffnen unsere Herzen für deine Wirklichkeit. Segne uns auch jetzt in dem, was du uns sagen möchtest. Amen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie gut wäre es, ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn wir diese Aussage im Herzen behalten würden, in jedem Augenblick dieses vor uns liegenden Jahres. Wir wissen, das ist ziemlich banal zu sagen, wir wissen nicht, was kommen wird, aber wir wissen, wer immer da sein wird. Das könnte man eigentlich schon Amen sagen. Und dieser Jesus sagt, wenn man es etwas genauer sogar noch den Akzent sagt, ich werde euch gewiss nicht abweisen. Einer der vielen Kommentare, die ich las, lauteten, schrieb jemand zu dieser Stelle, man muss sich das einmal klar machen, was das bedeutet. Jesus stößt keinen zurück, damals kein Pharisäer und kein Zöllner. Immer noch kein Juden und kein Heiden wie wir, keine Lügner, keine Mörder, um das Extremste zu nennen, keinen offensichtlichen und kein Geheimsünder, niemanden. Es gibt in der ganzen Welt keinen verzweifelten und schwermütigen Menschen, der mit Recht sagen könnte, Gott will nichts von mir wissen. Man kann das fühlen, aber hat nicht das Recht, es zu sagen. Die Jahreslosung, so fährt der Autor fort, ist eine eherne Säule der Heilsgewissheit. Eine eherne Säule der Heilsgewissheit, die steht fest und da können wir uns draufstellen. Und das gilt für uns. Das ist eigentlich unglaublich, dass dieser reine, allheilige, allliebende Gott wirklich kein von uns abweist, die wir ja mit diesem Morast in unseren Herzen und unserer Lebensgeschichte zu ihm kommen. Das ist eigentlich unglaublich. Im Vers davor macht Jesus aber auch noch auf ein zusätzliches, vielleicht noch unglaublicheres Phänomen aufmerksam, was aber leider wahr ist. Jesus sagt, ihr habt mich und meine Taten gesehen und doch glaubt ihr nicht. Ist das nicht eigentümlich? Ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Ich ordne die Jahreslosung ein wenig einmal in diesen Kontext ein. Der Texte, die darum sind. In der Sprache der Jahreslosung heißt es eigentlich, ich weise keinen ab, aber ihr weist mich ab. Das ist eigentlich das Problem. Schon zu Beginn des Johannesevangeliums heißt es, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie weisen ihn ab. Manchmal sagen wir, vielleicht habt ihr das auch schon mal gedacht, ich denke es ehrlich gesagt immer weniger, aber ich habe es früher auch mal gedacht. Ja, hätte ich Jesus damals gesehen, so auf der Erde, wie er da war, dann würde ich noch viel fester glauben. Vielleicht habt ihr auch mal solche Gedanken gehabt oder habt sie noch. Die Berichte im Neuen Testament sprechen allerdings durchweg davon, dass Jesus in den allermeisten Fällen auf Ablehnung stieß oder nach einer kurzfristigen Begeisterung, die auch sehr schnell auch wieder verflogen ist. Und eigentlich ist es ja noch unverständlicher, dass wir nicht glauben oder viele nicht glauben, dann ist er sogar auferstanden und immer gegenwärtig und die Menschen weisen ihn immer noch ab. Man könnte sagen, ja, wie sind wir denn drauf? Aber schauen wir mal genauer auf dieses Phänomen. Unmittelbar vor unserem Text berichtet Johannes von der Speisung der 5000. Das war ein Mega-Erfolg. Also wenn ihr euch mal vorstellt, 5000, also das wäre wirklich um die Kirche vermutlich proppevoll. Ich glaube, wie viel würden wir hinkriegen? Naja, ich glaube nicht 5000. Die Menschen waren so begeistert, dass sie in Massen zu ihm kamen, um ihn zum König zu machen. Da Jesus nun merkte, so heißt es bei Johannes, dass sie kommen würden, um ihn zum König zu machen, entwich er auf den Berg, er allein. Es war nicht in Gottes Willen, sich auf diese Weise zum König ausrufen zu lassen. Jesus zog sich zurück, betete, denn das Wichtigste war für Jesus immer, was er uns auch lehrte, zu beten. Vater, unser, dein Wille geschehe. Nicht der Wille der Menschen, auch wenn es sehr verlockend war. Dein Wille geschehe, in mir und durch mich. Nach diesem Rückzug in die Stille kommt es zu einer erneuten Begegnung mit den Menschen und jetzt passiert das, was seitdem immer passiert. Ich skizziere es ein bisschen. Jesus sagt den Menschen, wer er ist. Sie sahen seine Taten, sahen einen Wundertäter und wollten ihn auch haben und bis heute. Aber er will, dass wir ihn selber erkennen, wer er ist. Er hat, wie gesagt, 5000 Menschen mit irdischem Brot satt gemacht. Das war seine Tat. Jetzt sagt er, wer er ist. Und er gebraucht an dieser Stelle das Bild vom Brot, besser gesagt vom Manna. Das war für alle ein sprechendes Bild, nicht nur wegen des zuvor geschehenen Wunders, des Brotwunders, sondern jeder kannte die Geschichte vom ersten Brotwunder in der Bibel, kennt ihr auch, ne? Die Versorgung des Volkes Gottes mit Manna in der Wüste. So wurden die Vorfahren versorgt. Aber nun sagt Jesus nicht, ich bringe euch Manna, dass ihr immer zu essen habt und nicht mehr arbeiten müsst, zumindest nicht mehr für Essen, vielleicht nur noch um ein Haus zu bauen, sondern er sagt unmittelbar vor unserer Jahreslosung das erste der sogenannten Ich-Bin-Worte. Und ihr kennt es, er sagt, ich bin, nicht ich gebe, sondern ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin mir mich. Wir merken sofort den Akzent. Es geht nicht um irdisches Brot, sondern um die Beziehung zu ihm. Wer zu mir kommt, also wer in Kontakt mit mir kommt, wer mir vertraut, der bekommt nicht eine leibliche Sättigung, nein, dessen Lebensdurst und dessen Lebenshunger werden gestillt. Und dann sagt er, dass man, um in diese Beziehung zu ihm zu kommen, nicht über die Zusammensetzung des Brotteigs philosophieren soll und nachdenken muss, sondern um satt zu werden, muss man essen. Ganz einfach. In anderen Worten, man muss zu ihm kommen, ohne Bild gesprochen, wer zu mir kommt oder wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Die Tätigkeitswörter Brot essen, zu ihm kommen, glauben, meinen alles immer dasselbe. Es braucht eine Beziehung zu Jesus. Kurz danach sagt er, kurz und knapp, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Zack. Aber damit ist nicht nur eine mit dem ewigen Leben eine unendliche Zeit gemeint, sondern eine Qualität, die in diesem Wort wunderschön ausgemalt ist. Wer zu mir kommt, wird nie mehr dürsten und wer an mich glaubt, dem wird nicht hungern. Damit ist gewiss nicht ein Dürsten und Trinken im irdischen Sinne, im materiellen Sinne gemeint. Bis heute ist es so, Zeugen Jesu verhungern und verdursten in Gefängnissen und Lagern. Auch jetzt. Es ist der innere Lebensdurst gemeint, die Stillung der allertiefsten Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Ich komme gleich noch mehr dazu. Jetzt geht es mir darum zu sagen, Jesus allein vermag das zu geben, er selber, und im vertrauten Kontakt zu ihm entsteht dieses Leben. Als das Jesus sagte, da heißt es am Ende unseres Kapitels, aber nun nicht, dass die Leute antworten, o Herr, wie schön, gib uns dieses Leben. Sondern es heißt, da wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab. Dann waren nur noch die 12 da. Dann fragt er auch sie, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt dieses bekannte Petruszeugnis. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, Worte, die ewiges Leben schenken können. Aber um selbst die Verführbarkeit des Inner Circle, des inneren Jüngerkreises auszudrücken, sagt Jesus selber, ja, ihr seid bei mir, aber selbst unter euch ist einer, der mich verraten wird. Weil es so schwer ist, zu erkennen, wer er ist. Ich mache darauf aufmerksam, es war für die Juden damals auch wirklich schwer zu ertragen, dass Jesus behauptete, ich bin. Da klingt der Gottesname mit, ist hier in unserem Leitbild drin, ich bin der ich bin. Ich bin das Brot des Lebens in Person. Damit äußerte er den Anspruch, Gott gleich zu sein. Und auch in der Formulierung der Jahreslosung wird das deutlich, wenn wir sie nur ein wenig genauer übersetzen. Wörtlich steht nämlich dort nicht nur, wer zu mir kommt, den werde ich mal abweisen und sagen, okay, komm mal vielleicht eine halbe Stunde später oder so, sondern da heißt es wörtlich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Ist schon von der Sprache her viel drastischer. Den werde ich nicht hinauswerfen. Und das Hinauswerfen bezeichnet einen Ausschluss aus der Gemeinschaft für immer. So haben hat die Synagogengemeinde, ist dasselbe Wort, den Blindgeborenen Jesus geheilt hat, hinausgeworfen. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, der werde ich nicht hinauswerfen, den wird die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes nicht verweigert. Es ist ein Gerichtshandeln, das hier beschrieben wird. Und dann sagt er, dass ich das nicht tue, ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Das ist ja für uns alles, haben wir ja schon oft gehört hier und so, aber was Jesus dort behauptet, war für jüdische Ohren der Hammer. Unerträglich. Er behauptet, kurz zusammengefasst, drei Dinge. Erstens, er hat die Vollmacht zu richten über Leben und Tod und ewiges Leben. Zweitens, er hat die Vollmacht, Leben zu geben. Ich werde sie auferwecken am jüngsten Tag. Kannst du dir vorstellen, da steht einer vor euch und sagt, ich kann euch auferwecken am jüngsten Tag. Der ist ja völlig abgedreht. Und nicht extra ausgesprochen, aber es liegt in diesem Gedankengang drin. Die Grenzen des Volkes Gottes werden gesprengt, denn für das ewige Leben ist nicht mehr bestimmend, ob ich als Jude geboren bin, sondern ob ich an Jesus glaube. Jesus behauptet, kurz ausgesprochen, nichts anderes als Gott zu sein. Er ist absolut einmalig. Das war höchst ärgerlich für damalige Ohren und ist es bis heute. Wenn wir nur an den interreligiösen Dialog denken, aber komischerweise ist es am meisten anstößig für uns, für manche Christen noch selber. Also die Juden und die Moslems und die Buddhisten, die finden das gar nicht so schlimm, wenn wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn und der einzige Weg und so weiter. Die sagen, ich glaube das nicht, aber ist doch nicht schlimm, wenn ihr das sagt. Aber wir schämen uns fast dafür. Diese Einmaligkeit und der mit verbundene Anspruch stecken auch hinter den oft für uns so nett klingenden Bildworten, den Ich-Bin-Worten. Hinter allen steckt das. Das sind nicht nur nette Bildchen. Das ist ein Anspruch Jesu. Ich bin das Brot. Ich bin das Licht. Ich bin der alleinige gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin das. An der Einschätzung der Bedeutung der Person Jesu scheiden sich bis heute die Geister. Es heißt wörtlich in Johannes 6, da murrten sie über ihn, weil er das sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie murrten wie ihre Väter in der Wüste. Und von den Murrenden ist keiner ins gelobte Land gekommen. Die Generation verstarb. An Jesus entscheidet sich alles. Das Problem ist nicht, dass Jesus uns abweist, sondern wir ihn. Oder viele Menschen ihn. Nun denke ich, für viele von uns hier, für euch, die ihr zu Hause zuschaut und mitfeiert hier diesen Gottesdienst, ihr werdet doch sagen, ich glaube genau an diesen Jesus. Genau an den glaube ich, an diesen einmaligen Jesus, der allein Leben zu geben vermag. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist ein so großes Geschenk, wenn wir das erkennen dürfen, wenn du das glaubst. Das ist ein großes Geschenk. Und wir dürfen sehr dankbar dafür sein, dass es durch Gottes Gnade und Gottes Geist in unser Herz gefallen ist. Wir dürfen wirklich dankbar dafür sein. Das macht uns froh. Bitte nicht stolz. Und wir dürfen dankbar sein und sollten bitten, dass Gott noch viele Herzen öffnet, diesen Jesus kennenzulernen. Und wir sollten die Jahreslosung zum Anlass nehmen, wirklich in jeder Lebenssituation und jeden Tag, am besten jeden Augenblick, sehr regelmäßig zu ihm zu gehen und bei ihm zu bleiben, der immer da ist und mich nicht abweist in jeder Lebenssituation, die auf uns zukommen mag. Wenn ich mir einen Ast abfreue oder wenn ich lebensbedrohliche Nachrichten bekomme. Wenn ich mit Menschen feiere oder wenn ich am Totenbett eines Lieben stehe. Beten wir, dass uns der Heilige Geist immer erinnert, komme jetzt zu mir, ich weise dich nicht ab. Zuerst immer zu ihm. Wir haben dieses Leben und wie bekommt man es immer wieder neu, habe ich mich gefragt. Ich fand dazu einen schönen Satz, den ich gestern las. Die Geistesfülle findet Platz in Gelehrten. Mit Doppel-E. Die Geistesfülle findet Platz in Gelehrten. Also nicht bei denen, die alles über mein, über Gott und die Welt zu wissen, sondern es ist so, als wenn Jesus sagt, dieses Leben bekommen gerade die, die gar nichts sind und die zu mir kommen im Bewusstsein ihres Elends, ihrer Armut und meine Kraft und Hilfe suchen. Ihr seid genau richtig. Und dann kommt die Geistesfülle in den Gelehrten. Es ist doch immer wieder gleich. Wir haben nichts Gott zu bieten, obwohl wir es manchmal meinen, aber in Wirklichkeit haben wir nichts zu bieten. Und wir müssen es auch nicht. Herr, hier bin ich wieder, so wie ich bin. Wunderschön, Manfred Siebald, wie er gesungen hat, was wir gerade hatten. Und dann bleiben wir nicht so, wie wir sind. Und was ist das Kennzeichen dieses Lebens, von dem Jesus sagt, dass es einen danach nicht mehr dürstet und nicht mehr hungert? Wenn wir zu ihm kommen, gibt er dieses Brot. Dann kommen wir zu ihm, dann sagt er so, jetzt bin ich da, Brot des Lebens. Komm zu mir, du kriegst alles, was du brauchst. Was könnte das sein, habe ich mich gefragt. Kann vieles sein, aber einen Aspekt möchte ich mit euch teilen. Sehen Sie, normalerweise haben wir ja innerlich immer ungestillte Sehnsüchte und Wünsche. Das ist auch, was uns ein bisschen lebendig macht. Ne? Wenn wir uns sagen, was wünschte dir und so, ne? Könnte jeder, hoffe ich, was sagen. Wenn einer sagt, okay, ja gut, manche sagen, oh, ich bin wunschlos glücklich, okay. Aber in der Regel ist es so, dass wir immer etwas haben, was wir doch gerne ersehen. Das ist auch ein Zeichen von Lebendigkeit. Das ist schon irgendwie eine seltsame Verheißung, dass Jesus sagt, wenn ihr bei mir seid, seid ihr lebenssatt und erfüllt und dennoch nicht tot, sondern dann seid ihr voller Leben. Ich drücke es mal so aus. Im Kontakt, im wirklichen Kontakt mit Jesus werden wir ein bisschen verrückt. Aber jetzt verrückt im wörtlichen Sinne, nicht plemplem, sondern wir werden verrückt. Es findet etwas statt in uns, was etwas verrückt. Wir werden, im guten Sinne wird etwas neu zugeordnet in dieser Verrückung. Und zwar von der Erfüllung meiner Wünsche werde ich verrückt zur Freude an seinem Leben und seinem Willen. Achtet mal auf den Unterschied in diesem Jahr. Es findet eine Verrückung statt. Sehen Sie, das normale Leben und auch manchmal das normale Christenleben ist, dass man Gott in die Erfüllung seiner Wünsche einbaut. Viele Gebete kreisen darum. Das ist so, das wünsche ich mir, schenke dazu deinen Segen. Wenn man älter wird, dann betet man weniger für sich, sondern für Kinder und Kindeskinder und hat dann da so für die seine Wünsche. Das ist auch alles gut, ist nicht schlimm. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber weil wir in gewisser Weise unersättlich sind in unseren Wünschen, deswegen kommt auch so mancher Christ nie zur Ruhe. Und wir sind auch manchmal beleidigt, wenn Gott nicht unsere Wünsche erfüllt oder auf die Nöte nicht so eingeht, wie wir es wollen. Überprüft mal euer Herz. Aber damit möchte uns Gott auf etwas viel Größeres und Besseres aufmerksam machen, was er für uns vorbereitet hat. Und dieses viel Bessere erkennen wir, je mehr wir täglich bei ihm sind und mit ihm vertraut werden. Im Bild gesprochen, wenn wir auf den Geschmack kommen seiner Gegenwart und des himmlischen Lebens. Meine Wünsche werden wirklich abgelöst von nur noch einem einzigen Wunsch, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Das wird mir zum höchsten Ziel und zur höchsten Freude. Und das nicht zähneknirschend nach dem Motto, oh Backe, was tut er dann jetzt mit mir, sondern weil wir merken, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, ist nicht nur das Allerwichtigste, sondern das Allererfüllendste und das Allerschönste. Wir werden dann nämlich wie Jesus, denn der nächste Satz nach der Jahreslosung lautet, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das war sein höchster Wunsch. Und kurz zuvor sagt er, der Sohn Gottes kann nichts tun, sondern er macht nur das, was er den Vater tun sieht. Und in Klammern dahinter, er tut es gerne. Sein Willen. Es besteht in uns nur noch ein Wunsch, der zugleich das menschliche Herz erfüllt und beglückt. Deinen Willen tue ich gern. Es geht nicht mehr um meine Wünsche. Und das muss man dann durchbuchstabieren, jeden Tag neu. Was ist jetzt dran, Herr? Aber das Wichtigste ist dein Willen. Dann kann ich meine Wünsche sagen. Wir merken das manchmal, kleines Beispiel nur, wenn ich so merke, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe, dann versucht man erst da drum rum zu reden und wie auch immer und dann bittet man, Herr, mach das doch irgendwie gut und so. Nein, bekenne es, sprich es aus, entschuldige dich. Das ist der Wille Gottes. Und gehe wieder auf den zu. Innerlich vergib, das ist der Wille Gottes. Und so weiter und so weiter. Und dann kommt wirklich etwas Erfüllendes in unser Herz rein, was kein Mensch geben kann, was die Erfüllung aller unserer Wünsche nicht geben kann. Auf einmal sind wir voller Freude. Das ist die große Verheißung der Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wenn wir dann da sind und sehen mit unseren Augen Jesus und den Vater, dann merke ich, sein Willen zu tun ist das Beste. Das Herz ist verrückt, an die richtige Stelle gerückt in seiner Gegenwart. Und das hält, das lässt mich alles Schöne einordnen und das hält mich in den Katastrophen, die garantiert auf uns zukommen werden, auch in diesem Jahr. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Beten wir um ein verrücktes Herz bei ihm. Amen.